Wir müssen aufmachen dann. Das Geschreisch, wenn wir es aufmachen.
Ich glaube, dass das nicht nochmal zischt jetzt.
Aber ist wurscht, wenn wir es aufmachen. Das ist nur das.
Ja, dann, es läuft schon. Der Grund, warum manche Mitarbeiter auf der Leiter des Erfolgs nicht so recht vorankommen, ist darin zu suchen, dass sie glauben, sie stünden auf einer Rolltreppe. Das ist ein Zitat, leider unbekannt. Wer weiß, von wem das Zitat ist, bitte gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben. Willkommen zur Folge 126 des Podcasts Hustle Up für junge Unternehmer und solche, die es werden wollen. Wie immer erarbeitet einer von uns, das bin ich, Hannes.
Und ich, Fabi.
Über eine Woche 5 Themen zur Entwicklung der Persönlichkeit, Motivation und Wissenswertem rund um das Leben junger Unternehmer. Diese Woche hat Fabi vorgearbeitet und ich weiß so genau wie ihr, was mich erwartet, nämlich gar nichts. Hauptthemen sind zum Beispiel das Buch der Woche oder Unternehmen der Woche, Dokus, Berichte und 3 Dinge, die. Das ist eine Überraschungssparte, wo wir beide nicht wissen, was der andere uns fragt. Und zum Schluss nochmal ein heißer Tipp. Da geht es um Gründungen, Geschäftsideen und Umsetzungen. Also jetzt gebe ich mal das Wort weiter zum Fabi. Der hat nämlich heute die Themen ausgearbeitet.
Hallo, ich habe für das erste Thema, das Buch der Woche, ein Buch herausgenommen, mit dem ich, ja, eines der ersten Bücher, die ich jetzt in Thailand gelesen habe, das war im Dezember 2019, 21 Lektionen des 21. Jahrhunderts. Warum habe ich dieses Buch gewählt? Es ist ein Buch, das sich sehr mit der Zukunft beschäftigt, was mich auch immer beschäftigt, weil ich immer weiterkommen will. Und man weiß nie, man darf nicht stehen bleiben, wie das Zitat vom Hannes jetzt vorhin recht gut beschreibt, das Leben ist keine Rolltreppe, man muss selbst steigen. Und ich weiß selber nicht, Hannes, ob du das Buch kennst. Ich weiß, dass du das Buch kennst. Ich weiß nicht, ob du es ganz fertig gelesen hast. Aber wie hast du das Buch gefunden? Was waren für dich deine...
Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es fertig... Ich glaube, ich habe es als Podcast... ich habe es als Hörbuch auf Audible gehört. Und ich glaube sogar fertig. Wobei es zum Schluss wahrscheinlich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr für mich relevant war. Ich glaube, es ging dann zu viel um Religion am Schluss.
Genau.
Und bin dann nicht abgeneigt. Das ist für mich kein Thema, das ich umgehe. Aber ich glaube, das war zu spezifisch. Irgendwas mit orthodox und irgendwas mit ganz spezifischem religiösen Entwicklung. Und mich hat vor allem dieses Wirtschaftliche und die wissenschaftlichen Arbeiten und die Zukunftsentwicklung quasi interessiert. Und da ist es mir dann zu viel abgeschweift, dann hat das Buch mich verloren.
Okay.
Und das mache ich auch bei anderen Büchern so. Also ich versuche mir natürlich, die Bücher fertig zu lesen, wenn sie mir auch das bringen, was ich mir erwarte. Ja. Aber ich habe auch kein Problem damit, ein Buch aufzuhören, wenn ich merke, dass ich mit was anderem schneller vorankomme.
Ich habe mir dazu jetzt ein paar Themen herausgenommen aus dem Buch, wo für mich ein paar Highlights waren. Und vielleicht möchtest du einfach dazu auch ein paar Sachen sagen, wenn ich darüber gesprochen habe. Eines der Themen, wo das sehr gut beschrieben wird, ist das Thema künstliche Intelligenz. Darüber wird gesprochen, über verschiedene Algorithmen, auch das Thema Automobilfahrt in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Es geht so weit, dass sie sagen, wie es ja mittlerweile schon ist, dass wir auf Spotify werden uns schon die richtigen Lieder vorgeschlagen, wir müssen gar nicht mehr überlegen. Beim Automobil zum Beispiel, beim Tesla, es wird eingestellt oder in Zukunft sollte man einstellen können, ob das Auto egoistisch handelt oder altruistisch. Und das war für mich, wo ich das gelesen habe, so puh.
Was ist gemeint mit altruistisch?
Mit altruistisch ist gemeint, wenn man sich vorstellt, dass man jetzt halt auf einer normalen Landstraße fährt und man ein Reh sieht, entweder egoistisch, man fährt das Reh zusammen, und altruistisch, man weicht aus und rennt gegen einen Baum. Und sie haben dann Test, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber sie war erstaunlich hoch, dass sich die Testpersonen zum Großteil, ich glaube knapp um die 90% für egoistisch entschieden haben.
Also lieber das Reh totfahren, anstatt selbst irgendwie in Mitleidenschaft gezogen zu werden.
Ja.
Ja, davon gehe ich aus, dass das so entschieden wird.
Wie siehst du das Thema künstliche Intelligenz? Wir beschäftigen uns ja auch in der Arbeit mit diesem Thema bezüglich der Kapitalanlage. Da gibt es Firmen, die da sehr spezialisiert sind darauf. Aber was sagst du? Sagst du, okay, ist eigentlich problematisch über das Thema, wenn man da genauer drauf schaut, oder sagst du, nein, ist eigentlich ganz so gute Sache, wie das jetzt läuft?
Okay, also das ist ein riesen Block, den man, glaube ich, nicht insgesamt bewerten sollte. Also niemand sollte sich da eine allgemeine Meinung zu bilden, sondern immer spezifisch für die verschiedenen Themen. Weil im Bereich Automobilindustrie zum Beispiel, weil du das angesprochen hast, wird sicherlich, ich denke, dass der Mensch am Ende sowieso nach seinem eigenen Vorteil handelt in einer Gefahrensituation. Das heißt, es gibt sicher Menschen, die sehr bewusst sind und vielleicht, also bewusst im Sinne von bewusst auf Bezug zu Tieren, die aber dann das Auto auch so einstellen würden. Also die vielleicht, ich weiß nicht, wie das dann abgegrenzt ist, ob man sagt, Tier bis 60 cm fahre ich tot und ab 90 cm fahre ich es nicht tot. Also wenn es keine Abgrenzungen gibt, dann bin ich mir sicher, dass es Leute gibt, wie auch diese Studie dann anscheinend gezeigt hat, dass es dann 10% sind, die das einstellen. Aber die anderen 90 würden auch, wenn sie entscheiden müssten in dieser Situation, wahrscheinlich eher ihren eigenen Vorteil sehen. Ja. Das machen ja heute schon Leute wegen der Versicherung. Also die halten ja drauf, damit sie ihre Versicherung bezahlt. Ja, und da gibt es nichts zum Einstellen. Da könnten sie vielleicht manchmal sogar außen rumfahren und fahren drauf. Also in Bezug der Automobilindustrie sehe ich das eigentlich weniger dramatisch. Ich glaube, in dem Bereich, wie ich mich erinnern kann, geht es auch darum, was sie tun würden, wenn ein Mensch über die Straße geht. Weil es geht nicht nur ums Tier, sondern auch um den Menschen am Ende des Tages. Und das ist natürlich dann nochmal eine viel härtere Frage, die wir vielleicht auch zurückgeben sollten an die Leute, die sich da auch mal Gedanken drum machen. Wie würdet ihr das Auto einstellen, wenn es darum geht, ob ihr einen Mensch oder ein Tier totfahrt? Oder eben selbst gegen eine Hausmauer fahren würdet oder sowas, wenn das Auto für euch entscheidet, nachdem ihr das eingestellt habt. Das, denke ich, ist eine harte Frage. Und im Allgemeinen geht ja künstliche Intelligenz eben schon bei Netflix oder Amazon Prime los und wird auch weiterhin dann vielleicht sogar unsere Gesundheitsversorgung.
Das wäre der nächste Punkt auf der Agenda gewesen, wo einfach wichtig ist zu sprechen, weil die Gesundheitsindustrie oder die Gesundheitsbranche mit Apps und den ganzen Smartwatches, die jetzt im Kommen sind, dass das vielleicht, so beschreibt es der Harari, der Autor, dass es Allgemeinmediziner vielleicht gar nicht mehr gibt dann. Mhm. Weil das Ganze dann über die Uhr, die Uhr merkt, dass Grippebakterien im Körper sind und sendet eine Nachricht auf dein Handy, es wurden gerade 10 Grippebakterien deaktiviert oder zerstört und auf Amazon ist schon das Grippostat bestellt.
Genau. Das ist natürlich die Perspektive, die einen Vorteil bringen kann auf diese ganze Sache, weil man sich ja denken kann, ja geil, dann werde ich weniger krank. Richtig. Dann gibt es jetzt dann einen Chip vielleicht, der mir eingepflanzt wird und die ist in Verbindung mit einer Uhr oder mit irgendwas. Ich glaube, dass da so ein Prototyp für irgendwas am Ohr gibt, dass man sowas wie ein Hörgerät soll das sein, das dann eben verbunden ist mit einem Chip oder sowas. Irgendwie so wird da rumgeforscht. Was aber auf der anderen Seite, es gibt ja für jedes Thema irgendwie zwei Seiten und in dem Fall geht es natürlich auch darum, das wird auch in dem Buch thematisiert. Ich meine, alles, was wir hier sagen, sind die Dinge, die wir aus dem Buch mitgenommen haben, weil das ja der Einstieg war in dem Podcast. Ich finde es ganz wichtig, das zu differenzieren, weil wir nicht einfach eine Theorie jetzt hier rausbringen wollen, die wir uns jetzt gerade hier ausgedacht haben, sondern eben, dass da thematisiert wird und jeder sollte... Das ist meine Perspektive, bevor wir jetzt tiefer in das Thema reingehen, sich vielleicht auch mit dem Buch auseinandersetzen und mit dem Autor, weil wir natürlich dadurch auch die Informationen bekommen haben. Und wer da genaue Informationen haben sollte, sollte da eben nachlesen. Also das, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass mir das schon relativ sinnvoll vorkommt, dass es in so eine Richtung sich entwickelt, einfach um die Gesundheitsversorgung von mehr Menschen eben gewährleisten zu können. Nur ist eben der Nachteil eben die Kontrollierbarkeit dieser ganzen Sache. Und insgesamt ist es eine logische Konsequenz, dass sowas entstehen muss, wie ich gerade schon gesagt habe. Nur ist der Nachteil eben, dass dann, falls ich mich falsch verhalte und meine Gesundheit bewusst schädige.
Zum Beispiel eine Zigarette rauchst, das merkt dann die Uhr auch.
Genau. Oder und in dem Fall vielleicht sogar schon Krebszellen festgestellt wurden und ich dann noch eine Zigarette rauche, dass es dann Sanktionen geben kann, die bedeuten, dass ich vielleicht dann höhere Krankenkassenbeiträge zahlen muss oder vielleicht, wenn es zu so einem Sozialpunktesystem kommen sollte, wie das in China ja schon probiert wird, ich vielleicht nicht verreisen darf, weil ich mich eben der Gesellschaft entsprechend nicht sozial verhalten habe und dadurch mir eben dann Dinge entsagt werden
sollen. Oder du hast beim Arbeitgeber angegeben, dass du nicht rauchst und rauchst dann eine Kippe und diese Daten können dann an die Arbeit zum Beispiel gesendet werden oder an die Krankenkasse und die meldet dann der Arbeit, weil es ein Risiko ist, dass du dann krank bist.
Genau. Und diese ganzen Geschichten, ich meine, so ein paar Sachen kann man ja schon sehen. Ich meine, so ein Punkte-Belohnsystem gibt es ja zum Beispiel schon, wo die Leute einkaufen gehen und Belohnungspunkte dafür bekommen und am Ende sich vielleicht ein Handtuch aussuchen können oder, keine Ahnung, irgendeinen Schrittzähler oder so. Aber gleichzeitig deren Kaufverhalten eben kontrolliert wird und daran dann die Märkte angepasst werden, was den Leuten wurscht ist, weil die sagen, ich kaufe ja eh ein, bekommen dann auch noch ein Handtuch oder so. Aber diesen Gesamtprozess eben sie nicht überblicken können. Und genau das Gleiche passiert halt in diesem Bereich. Jetzt beispielsweise mit der zuletzt entstandenen Pandemie wird ja auch schon darüber gesprochen, eine App zu kultivieren. Da hat mir auch jemand gesagt, das ist interessant, das hat mir nämlich ja dann wirklich jemand gesagt. Ich bin mit dem zusammengestanden und er sagt zu mir, dass er das nicht schlimm findet, wenn es so eine App gibt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel nichts hast, aber jetzt in einem Bereich warst, der gefährdet war und du dann auf einmal nicht mehr verreisen musst, du musst in Quarantäne, obwohl du nichts hast, dann nimmt es ja einen negativen Einfluss auf dich. Also solange die Menschen nicht direkt einen negativen beeinflusst werden, macht sie nichts aus. Aber sobald es dann schon so weit ist, aber dann ist es ja schon zu spät, dann ist es ja schon passiert.
Ja, aber das merken sie erst meistens dann danach.
Genau.
Das ist jetzt halt, sind jetzt im Groben die Themen, was in dem Buch wird natürlich noch viel mehr beschrieben. Und das nächste Thema, was ich vielleicht nur kurz einhaken möchte, weil ich mir dazu zwei, drei Themen aufgeschrieben habe, das war einmal künstliche Intelligenz, Autos, Ärzte und Smartwatches waren die zweiten Punkte. Und der dritte Punkt war über das Schulsystem, hat er kurz mal gesprochen, der Harari, und hat gesagt, es sollten Fächer unterrichtet werden, die in Zukunft unseren Kindern wahrscheinlich fehlen. Und da hat er den einen Punkt kritisches Denken zum Beispiel oder Kommunikation oder Kreativität. Hat er gesagt, es sollten eigentlich Schulfächer werden, weil durch diese ganze Technik, diese ganze künstliche Intelligenz wird es uns Menschen nach und nach einfach genommen, selbst zu entscheiden, welche Musik wir hören mögen oder welche Filme wir jetzt anschauen mögen oder was uns auf Google vorgeschlagen wird. Und was denkst du über diese drei Punkte, über diese Schulfächer, wo er gesagt hat, sagst du, okay, nee, Mathe ist eigentlich viel wichtiger, weil die ganzen Parabeln und die Formeln brauchst du einmal in deinem normalen Leben.
Das sind harte Themen für den ersten Podcast irgendwie, gell? Aber wer mit mir zur Schule gegangen ist oder in der Zeit mich gekannt hat, in der ich zur Schule gegangen bin, der wird wissen, dass ich große Probleme damit hatte, mich da einzubringen in dieses System und bin wahrscheinlich auch dadurch sehr kritisch, was das angeht. Und bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, den Kindern Dinge beizubringen, die für die Zukunft natürlich wichtig sind. Im Endeffekt ist es aber so, dass das Schulsystem von Grund auf nicht ganz schlecht ist, weil man ja die Möglichkeit hat, viele Dinge zu lernen, die kostenlos zu lernen, die einem definitiv was bringen können, beispielsweise Disziplin an den Tag zu legen, auch manchmal für Dinge, die man vielleicht nicht so gerne mag. Was den Leuten ja auch fehlt. Also das wird ja jetzt gerade auch schon gemacht.
Ja.
Und eine Sache, was das angeht mit dem technischen Wissen und vielleicht auch freies Denken und sowas, Das sind auch Dinge, die wahrscheinlich schön wären, wenn die in der Schule auch gelehrt werden, aber das sind auch Dinge, die die Eltern den Kindern beibringen sollten, finde ich. Also natürlich ist es schön, wenn sowas in der Schule passiert und wenn das den Eltern abgenommen wird, aber es gibt so viele Eltern, denen, die beispielsweise in einer kleinen Situation, das ist jetzt ein Thema, das mich natürlich auch extrem interessiert, was Erziehung angeht und Schulbildung. Wie viele Eltern habe ich schon gehört auf der Straße, in einem Restaurant oder irgendwo, eben, wenn ich unter Menschen war, die zu ihren Kindern gesagt haben, frag jetzt nicht so oft nach zum Beispiel. Oder das hast du mich schon mal gefragt. Oder das sage ich dir nicht. Oder irgendwelche Dinge, wo die Kreativität und das Nachfragen des Kindes nicht unterstützt wird. Das sind ja schon die Situationen, in denen das Kind freies Denken lernt. Und wenn die Eltern das unterbinden und sagen, das beantworte ich dir nicht, weil Kinder zu Situationen fragen, die nicht gerade passen. Also man ist unterwegs, gerade im Stress, sitzt im Auto oder ist gerade in der Stadt und es fahren 5 Autos vorbei und es fragt irgendwas und dann sagen Eltern oft, jetzt nicht.
Ja.
Und dadurch kriegt das Kind schon beigebracht, dass es nicht fragen soll oder dann fragt es nicht mehr. Also ja, in der Schule wäre es gut, aber ich finde es noch viel wichtiger, dass Eltern anfangen, ihre Kinder schon im Kindesalter so zu unterstützen, dass sie ihnen alle Fragen beantworten, dass sie kritisch mit ihnen in die Diskussion gehen, dass sie sich mit ihnen hinsetzen, deren Ideen und deren Perspektiven ernst nehmen. Und vor allem, eben das ist das Wichtige, finde ich, sie ernst nehmen, weil oft eben dann ein Gespräch geführt wird, aber nur von oben nach unten, also die Eltern von oben nach unten und nicht auf einer Stufe. Und ich denke, dass da noch eine riesige Herausforderung darin liegt, dass Eltern im großen Stil, in der Masse, mit ihren Kindern...
Ja, das ist ja auch das, wo er gesagt hat, auch durch das, dass das ja immer weitergeht, die ganze Thematik und die Kinder, dass sie ja mittlerweile auch schon sehr wenig lernen oder wir auch zu kommunizieren und das geht, wird ja immer extremer und deswegen, wenn man da, je früher man anfängt, desto besser ist und... So viel zu dem Thema, zum Buch. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn sich jemand interessiert für die Zukunft, wie es ausschauen kann. Nicht nur die Bereiche, was wir jetzt besprochen haben, sondern auch noch einige andere. 21 Themen sind es insgesamt. Dann schaut euch das Buch an und viel Spaß damit. Thema 2 ist das Unternehmen der Woche. Das Unternehmen der Woche habe ich ein bisschen gegoogelt und geschaut und habe was sehr Interessantes gefunden. Also für mich interessant, weil ich gesagt habe, hey, sowas habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Eine Trinkflasche für 129 Euro. Eine Trinkflasche. Und ich habe den Artikel gelesen und gesagt, hey, was ist das für ein Unternehmen? Und dahinter steckt das Unternehmen LARQ. Also L-A-R-Q. Und die ist aus einer Idee entstanden. Justin Wang hat der Firmengründer geheißen. Der hat vor 2 Jahren mit 2 Freunden diese Firma gegründet. Aus einem Grund, weil er gesagt hat, er möchte gerne eine Flasche, die keinen Müll hinterlässt und sich selbst reinigt. Das war seine Idee. Mhm. Die sich selbst reinigt und die Keime im Wasser, egal wie lange es still ist, tötet. Und dass das Wasser immer frisch ist.
Aha.
Und natürlich geht er da auch in die Richtung, dass er sagt, mein, zu viele Plastikflaschen, die ganze Geschichte, das wissen wir alle. Dass er hat da in einer Studie, ist da drinnen gestanden, pro Minute werden 1 Million Plastikflaschen verwendet. Und er hat gesagt, das will er nicht mehr. Mit seinem Unternehmen will er eine Flasche auf den Markt bringen, die keinen Müll hinterlässt, die sich selbst reinigt und die auch noch super praktisch ist und geil ausschaut. Mhm. Das waren seine Gedanken dahinter. Und wie ist diese Flasche, was passiert mit der? Die hat eine normale, die schaut aus wie eine Edelstahlflasche, die wo wir alle kennen, so Thermosflaschen.
Mhm.
Und jetzt so schnell herschaust. Da ist ein Büdel.
Ja, die Leute sehen das ja jetzt nicht, gell?
Die schaut aus wie eine Hightech-Flasche einfach. Mit Schraubverschluss und 500 Milliliter kosten 109 Euro und 740 Milliliter kosten 129 Euro. In dem Deckel ist eine UVC-Lichtquelle drinnen. Und diese UVC-Lichtquelle strahlt alle 2 Stunden, wird die angeschaltet, ist ein blaues Licht. Und reinigt das Wasser da drin.
Okay, aber... also, wenn ich einen Kasten Wasser kaufe, dann ist der ja auch oft mal 2-3 Wochen bei mir in der Speis zu Hause.
Ja.
Der wird ja auch nicht schlecht.
Ja, er meint ja diese Flaschen, wo du dir selber was machst, in diesen Flaschen.
Eine Plastikflasche.
Zum Beispiel Plastikflasche oder so eine so Thermosbecher oder Thermosflaschen, Sportflaschen, die wo du zum Radlfahren mitnimmst. Mhm. Die wascht man aus, aber ist so ganz sauber und irgendwann fangen die ja zum Stinken an. Nach einer gewissen Zeit.
Aha.
Und er sagt, mit seiner Flasche, die ist 10.000 Mal sauber, das ist auch sein Werbespruch, wie die normalen herkömmlichen Flaschen, die wo du wiederverwendest.
10.000 Mal sauberer oder nach 10.000 Mal Anwendung immer noch so sauber wie am Anfang?
10.000 Mal sauberer, schreibt er.
10.000
Mal hygienischer als andere wiederverwendbare Flaschen.
Ach so. Okay. Also es löst das Problem des Saubermachens, genau. Quasi die Flasche.
Und du machst diese Flasche zu?
Dann muss man die nie sauber machen.
Nee. Und alle.
Okay,
alle,
aber das kann. Okay, Moment mal. Aber man
also
kann.
Sauber machen schon, es geht um das Wasser, was drin ist. Theoretisch, du gehst jetzt auf den Berg, trinkst, weil die Flasche ist irgendwann leer. Die füllt sich ja nicht automatisch nach.
Ja, ja.
Dann wäre es die 129 Euro wert, muss ich sagen. Also,
ich habe es nicht gerafft. Also, ich habe noch nicht gerafft, was ich davon habe. Weil wenn ich sie ja doch sauber machen muss. Also ich mache Wasser, Wasser ist ja grundsätzlich, also ich trinke entweder Wasser aus einer Quelle oder eben aus einer Glasflasche. Und wenn ich das dann da reinfülle, ist das Wasser ja sauber. Und dann gehe ich auf den Berg und dann ist es leer und dann ist die Flasche ja...
Auch die Keime, wo zum Beispiel in dem Wasser drin sind, wo du was das du ausfüllst. Du machst das aus der Leitung zum Beispiel, lässt das raus oder sonst irgendwo.
Aha.
Und erst noch dieses Wasser, was da drin ist, wird auch noch von den Keimen und allem befreit.
Aha.
Und das ist seine Idee. Ich habe dieses Unternehmen gewählt, weil eine Trinkflasche für 129
Euro. Ja, ich habe schon verstanden.
Habe ich noch nicht.
Ja, verstanden.
Nicht so oft gesehen. Alle zwei Stunden wird das Wasser, was da drin ist, wenn du das jetzt halt nicht trinkst zum Beispiel oder unterwegs da bist, alle zwei Stunden geht die Lichtquelle an und wird innerhalb von 60 Sekunden wird das Wasser gereinigt. Wenn alle Keime, das ist auch bewiesen, dieses UVC-Licht ist für das menschliche Auge nicht sichtbar und auch nicht schädlich. Aber es ist bewiesen, dass dieses UVC-Licht die Keime oder was im Wasser drin ist, was sich da ansammeln kann, dieser ganze Geruch und auch was immer im Wasser oder im Leitungswasser drinnen ist, keine Überlebenschance hat.
Also geht es in erster Linie um Leitungswasser?
Ja.
Weil es gibt ja Filteranlagen für Leitungswasser zum Beispiel.
Richtig.
Dann braucht man nicht mehr so eine Filteranlage, sondern kauft man sich diese Flasche und kann dann sein Leitungswasser trinken und das ist dann frei von Bakterien.
Richtig.
Es geht nicht darum, die Flasche sauber zu halten. Es geht darum, dass das Wasser, das man reinfüllt, wenn das nicht ganz sauber ist, dass die Flasche das Wasser reinigt.
Die Flasche reinigt das Wasser und die Flasche reinigt sich selbst. Du musst diese Flasche nicht reinigen.
So es sei denn, ich trinke Orangensaft.
Genau, dann ist ja kein Wasser mehr.
Okay, also das ist eine Wasserflasche im Endeffekt.
Es ist eine Wasserflasche, eine Wasserflasche.
Die das Wasser sauber macht.
Genau.
Für 129 Euro.
Genau. Jetzt warte mal.
Aber sinnvoll, ja schon, aber sinnvoll ist es ja dann, wenn einer sagt, ich trinke gerne Leitungswasser, ich trinke viel Leitungswasser, dann muss man ja den Preis der Flasche hochrechnen auf die Kästen, die man trinken würde. Wenn man nämlich dann das Leitungswasser trinkt und das eben dann genießbarer ist, dann lässt sich ja tatsächlich rechtfertigen, der Preis.
Ja. Nur, er sagt, er behauptet, also dieser Justin Wang, der Firmengründer, sagt, dass der Akku dieser Flasche oben im Deckel einen Monat lang hält, ohne dass man ihn aufladen muss. Wenn er leer ist, USB, wird er angesteckt und wird geladen. Und ob er jetzt damit versucht hat, das Leitungswasser sauberer zu machen, er hat es eigentlich großteils aus der Intention gemacht, die wiederverwendbare, keinen Müll zu hinterlassen und Wasser, das sich selbst reinigt. Eine Flasche, die sich selbst reinigt. Das ist seine Idee dahinter.
Okay.
Sie sind seit 2 Jahren auf dem Markt, haben eine Seite, die nicht schlecht ausschaut. Ich persönlich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil ja, es ist ganz nett mit dem Licht und so, aber ich sitze an der Quelle, mein Onkel ist Getränkehändler, da kriege ich die Glasflaschen super günstig und das lässt sie machen. Aber ich habe diese Idee ganz, ganz witzig gefunden.
Also es ist tatsächlich für Leute, die Leitungswasser trinken wollen und sich kein Filtersystem kaufen wollen, weil so ein Filtersystem
kostet ja auch
viel Geld.
Richtig.
Und dann kann es Sinn machen, wenn man so eine Flasche hat. Die Frage ist nur, was die wirklich rausbringt aus dem... Also erstmal ist die erste Frage, was ist überhaupt drin im Wasser? Also das ist ja ein Thema, da gibt es die einen, die sagen das und dann gibt es die anderen, die sagen das. Und ich habe mich mal mit diesem Wasserthema auch auseinandergesetzt. Da gibt es auch auf YouTube so eine, ich weiß nicht mehr, Water. Heißt es ja. The Water einfach. Das ist eine Doku, die kann sich jeder anschauen auf YouTube. Da geht es um Wasserstruktur und um
wenn Musik gespielt wird.
Genau, wie sich das Wasser verhält und so. Ja. Und das ist ja tatsächlich eine wissenschaftliche Herangehensweise an diese Wasserqualität. Und das hat mich schon sehr interessiert und natürlich auch geprägt, was das angeht, wo ich mein Wasser herhole. Und ich glaube da auch dran, dass das so ist. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es da Unterschiede gibt. Nur was die Messbarkeit angeht des sauberen Wassers und wo das gemessen wird, weil ja jeder in einem anderen Haus wohnt. Wenn ich jetzt, ich wohne zum Beispiel in einem Altbau, da werden die Leitungen in dem Haus schon andere Qualität haben, als vielleicht als in einer Neubauwohnung. Ja, klar. Und ich jetzt zum Beispiel trinke kein Leitungswasser, schon allein aus dem Grund, weil ich in einem Altbau wohne und ich weiß nicht, ob da irgendwo noch eine Bleileitung dazwischen liegt.
Ja, klar.
Und weil ich grundsätzlich diesem Wassersystem nicht vertraue. Also das The Water ist eine gute Sache, kann man sich mal angucken. Man muss persönlich der Meinung sein und man muss es auch vertreten können. Aber ich kenne eben Leute, die dann sagen darauf, okay, ich sehe das auch so, aber ich habe mir eine Filteranlage gekauft.
Ja.
Die haben dann so einen dünnen Wasserhahn am Waschbecken und ziehen daraus dann aus so einer Filteranlage dann so.
Kostet, glaube ich, ist ja nicht.
Weiß nicht, ein paar hundert Euro kostet es auf jeden Fall.
Ja.
Und nur daran muss man dann auch wieder glauben. Also dann muss man darüber dann die wissenschaftlichen Arbeiten dann an sich anschauen und vor allem unabhängige Arbeiten sich anschauen. Also und dann auch noch Kontrollarbeiten sich anschauen, um dann wirklich sich eine Meinung. Und dann weiß man noch nicht, was im Haus los ist und wie belastet tatsächlich
das Wasser. Die Stadt ist im Gegensatz zu den anderen
also,
Städten.
Also es ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Insgesamt ist es angeblich so, dass wir in Deutschland eine sehr gute Wasserqualität haben in unserem Leitungswasser, nur angeblich werden da auch die Zahlen die ganze Zeit verändert und irgendwie, also insgesamt finde ich es am allerbesten, wenn man sich Wasser kauft, das aus einer Glasflasche kommt und vielleicht aus einer natürlichen Quelle, so, umso näher, umso besser. Und wenn ich aber diese ganzen Möglichkeiten nicht habe und ich wohne jetzt in München zum Beispiel und kann nicht zu einer Quelle fahren, so wie wir das hier bei uns zu Hause können, da können wir einfach zu einer Quelle fahren, die in der Stadt ist, die ist offen, das ist eine Altesa-Quelle, das kommt aus 16 Meter Tiefe, dieses Wasser, automatisch, wie auch immer. Auf alle Fälle, wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, so ein Wasser zu bekommen und ich das Leitungswasser trinken will, weil ich zum Beispiel in der Stadt, du hast kein Auto, du musst den 5. Stock hochlaufen.
Genau.
Ich glaube nämlich, dass das ein Nischenangebot ist für solche, das heißt Nischenangebot in der Großstadt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die sagen, ich will kein Wasser hochtragen, ich will die Wasserqualität aus meinem Leitungswasser verbessern, ich investiere jetzt in so eine Flasche, gehe aber dann kein Wasser mehr kaufen und ich muss keine Filteranlage kaufen.
Ja.
Dann sind auf einmal 129 Euro gar nicht mehr so lustig, weil dann funktioniert das ja wirklich. Die Frage ist jetzt nur, wie gut die Flasche ist.
Ja.
Und das und ob das reicht,
die mit so einem, mit so einem Licht. Der Test, der da gemacht worden ist, die zwei Tests, wenn man durchgelesen hat, die haben beide gesagt, sehr, sehr interessant, ist, also schaut gut aus, die Flasche, aber sie haben das nicht aus dem Hintergrund gekauft.
Mhm.
Also darüber.
Das, ich jetzt zu wenig. Die Sache ist auch die, wenn jetzt jemand so ein Ding auf den Markt bringt, dann kann der Erfinder zum Beispiel oder die Firma, die das Produkt vermarktet, schon auch dafür sorgen, dass das getestet wird.
Ja.
Nur, wie kritisch wird es dann getestet, ist ja dann auch die Frage.
Richtig.
Und das ist, finde ich, ist eine sehr schwierige. Man kann ja auch so Selbsttests kaufen zum Beispiel, kann das ausprobieren. Aber was dann der Selbsttest auch wieder ist, ich finde, das ist insgesamt ein ziemlich heikles Thema, diese ganze Wassergeschichte.
Ja, genau. Also die.
Aber echt interessant,
ja. Der letzte Punkt, wo ich bei der Flasche noch machen möchte, sie, wie gesagt, reinigt sich alle 2 Stunden selbst und hält bis zu 24 Stunden lang kalt und 12 Stunden lang warm.
Mhm.
Das waren noch die Aussagen des letzten Tests. Also die Firma Lark. Gibt zwei verschiedene Größen, verschiedenste Farben. Das war so ein Thema der Woche.
Wir haben zwar Folge 126 heute, aber wir werden nicht gesponsert von denen. Das ist keine Werbung.
Genau, noch wichtig zu erwähnen. Richtig.
Wir stellen hier nur Unternehmen vor, die wir interessant finden.
Genau. Okay, soviel zum Thema 2. Das dritte Thema ist eine Doku, ein Film, ein Artikel, irgendwas, was man gelesen hat oder angeschaut hat, wo man vielleicht darüber diskutieren kann. Es ist jetzt ein Film, den ich weiß, dass du ja gesehen hast, ich habe mal gesehen, das ist der Film The Founder. Auf Amazon Prime ist der, glaube ich, erhältlich.
Kostenlos.
Oder kostenlos erhältlich. Mhm. Auf Netflix habe ich ihn damals nicht gefunden, aber kann man sich ja kaufen, aber wenn er kostenlos zur Verfügung steht, dann Ja. Bitte.
Ja, wenn man halt ein Prime-Abo hat, gell.
Ja.
Aber
ja. Dieser Film, wir mögen es nicht direkt spoilern, Es wird schwierig. Erzählt, man weiß natürlich nicht, wie viel jetzt von dieser Geschichte komplett wahr ist. Also, wenn man den Film anschaut, ist das schon erstaunlich. Da geht es um die zwei McDonalds-Brüder, wie die Firma McDonalds entstanden ist. Wie die zwei Brüder sich verhalten und wie das ganze Franchise-System entwickelt worden ist und aufgebaut worden ist. Und
wie dann der Investor quasi oder der Vertriebspartner von denen dazukam.
Genau.
Und dann eben das Potenzial gesehen hat in dem Geschäft.
Ich habe einfach daraus die Essenz daraus gezogen, also was ich ja sehr erstaunlich gefunden habe, wie oft die beiden eigentlich auf die Schnauze geflogen sind. Also das ist ja gewaltig, wenn was das neue Restaurant, du hast den gesagt, das weiß ich, das neue Restaurant eröffnet worden ist und sie ein riesiges Festival daraus gemacht haben. Und es waren ganz viele Leute da und innerhalb von kürzester Zeit ist eine Mückenplage gekommen. Und alle Leute waren weg.
Ja.
Und sie haben gedacht, sie schließen wieder zu. Das ist nur ein Beispiel.
Von ja, insgesamt fällt mir das immer wieder auf. Also was ich auch gerne für Bücher lese, sind Biografien oder es gibt da ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das trage ich nach. Vielleicht sage ich das nächste Woche beim Buch der Woche. Da geht es um eine Zusammenfassung von Erfolgsgeschichten, von Berühmtheiten, von Sportlern, von Politikern, von Unternehmern. Das finde ich immer sehr interessant.
Napoleon Hill, ist das das?
Nee, da gibt es noch ein moderneres davon. Auf alle Fälle finde ich das sehr interessant, die Geschichten zu hören. Und was ich immer verbinde ist, oder was ich immer höre ist, dass die Leute auf die Schnauze gefallen sind.
Und nicht bloß
einmal. Und nicht nur einmal,
dreimal.
Mehrmals, dreimal und immer, und manchmal noch schlimmer. Und dann aber immer wieder aufgestanden sind und diese Negativerfahrung quasi zu positive Energie umgewandelt haben und immer weitergemacht haben. Und das habe ich mir jetzt zum Beispiel, ich meine, der ganze Podcast ist entstanden, weil wir junge Unternehmer sind und uns weiterentwickeln wollen und uns sicher sind, dass es auch Leute gibt, die ähnliche Wege gehen wollen oder sich schon immer mal gedacht haben, dass sie sich selbstständig machen wollen und vielleicht ein bisschen Inspiration auch brauchen oder sich gerne austauschen wollen, dafür ist ja dieser Podcast da. Und dieser Founder-Film ist ein schönes Beispiel, natürlich auf Hollywood-Ebene inszeniert, aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine kleine Inspiration und auch interessant, wie Unternehmen wachsen. Und ich glaube, dass die auch schon ewig auf dem Markt waren. Also dieses McDonald's-Ding war ja schon, also die haben ja schon gearbeitet, die haben ja auch Geld verdient, die haben auch selber darin gearbeitet und waren richtige... wie nennt man das nochmal?
Ich glaub, Idealisten. Dass 4 oder 5 Filialen gehabt haben.
Ja, und es hat aber auch nicht so richtig funktioniert mit den Filialen. Und sie waren Idealisten. Ihnen war wichtig und das hier und dort. Und dann kam dieser Investor und dann geht diese Geschichte eben erst richtig los. Aber insgesamt finde ich es einfach, ist jeder Film und jedes Buch lesenswert, das einem die Möglichkeit gibt, ein Leben im Schnelldurchlauf zu überblicken und da so schnell wie möglich auch daraus zu lernen. Weil jedes Leben, das schon mal gelebt wurde, bietet uns eine Möglichkeit, um nicht dieselben Fehler zu machen oder von den Werten zu profitieren, die erarbeitet haben. Und deswegen finde ich Biografien und solche Zusammenschnitte oder solche Filme oder Dokumentationen halt immer extrem wertvoll, weil man sich immer das rausziehen kann, was die Leute gelernt haben. Und vor allem finde ich, dass es auch Mut macht, weil jeder Tag, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man ein Unternehmen gründen will, jeder Tag eigentlich ein Scheitern ist.
Ja.
Du scheiterst jeden Tag.
Das war ja halt, bevor wir jetzt angefangen haben mit dem Podcast, war bei mir wieder ein bisschen die Hölle los. Und da war genau das, aus dieser Energie, wo was nicht so passt, dann wirklich auch positiv rauszugehen. Und
genau.
Das ist genau bei dieser
Filme. Genau die Situation. Das passiert jeden Tag. Du,
ja.
Ich war auch gestern, oder ich weiß nicht mehr wann, vorgestern die Zeit, die Tage verfliegen. Ich weiß nicht mal, heute Morgen wusste ich nicht, welcher Tag heute ist. Aber
Samstag.
ich war auch bei, habe mir Geräte angeguckt für die andere Firma und das hat bis jetzt noch nicht funktioniert, weil ich mir mit dem Preis nicht einig geworden bin. Und heute war ich wieder irgendwo und da hat es super funktioniert. Das war, ging einwandfrei, habe gute Angebote bekommen und so ist es nun mal. An einem Tag passiert was nicht so optimal ist, an dem anderen Tag passiert, ist es wieder super. Das gehört einfach dazu und das zeigt dieser Film eben auch, weil dieser Vertriebspartner, den die da haben, eben auch so ein Typ ist, schon sein Leben lang gewesen. Der hat ja 45, der ist, ich weiß nicht, wie alt der war, 50 oder sowas. Der hat ewig,
der war, ja, also Ende 40
oder Ende 40, 50. Irgendwie so, ja. Und hat da gearbeitet als Vertreter, Mixer, und ist durchs Land gefahren. Ganz brutal. Ganz brutaler Typ einfach. Ganz brutaler Typ, hat die Klinken geputzt, ganz übles Geschäft.
Ja. Und hat immer dieselben Sätze gesagt.
Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber hat nie aufgegeben, genau. Und hatte immer diesen Drang und hatte diesen Ruf bei seinen Freunden, was er nicht für ein Typ und das, was nicht, wo er sich rumtreibt und was er nicht schon wieder für Ideen hat und sowas.
Genau.
Und zack, am Ende hat es irgendwann geschnalzt.
Genau.
Und das ist die Beharrlichkeit, von der ich auch oft, so oft rede. Ja. Dass du nicht geduldig sein musst. Geduld zu haben, finde ich, ist immer verbunden mit so einer Genügsamkeit. Man ist geduldig und man sitzt sich zurück und wartet ab. Das ist nicht das Gleiche für mich wie Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist so eine Energie zu haben, nach vorne gehen zu wollen, aber die Fähigkeit zu haben, den richtigen Moment abzupassen. Das sind zwei verschiedene Energien. Und dieser Typ, dieser Vertriebstyp, der war beharrlich. Der war nicht geduldig. Der ist nicht daheim gesessen und hat gewartet, dass irgendwas passiert. Der hat sich nie auf die Rolltreppe gestellt, wie in dem Zitat ganz am Anfang. Sondern der ist die Treppen hochgelaufen und hat selbst in die Hand genommen und irgendwann hat es halt funktioniert. Also auch meine Empfehlung, ja. The Founder kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Ja, so viel dazu. So viel zum Thema 3, der Film der Woche. Thema 4, Hannes, jetzt.
Jetzt bin ich dran.
Jetzt bist du dran. Du darfst endlich mal was sagen. drei Dinge. Drei Dinge, die dich am meisten geprägt haben, aber speziell auf das Thema Beruf bei dir. Nur das Thema Beruf. Drei Dinge, nur drei Dinge,
also was dich geprägt. Also das ist so, wir machen diese Kategorie immer aus verschiedenen Perspektiven. Also man hat jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, nächste Woche die gleiche Frage zu stellen auf Bezug von Ernährung, auf Bezug von Sport oder Familie oder ganz viele verschiedene andere Dinge, weil wir der Meinung sind, dass es interessant ist für Leute, die sich entwickeln wollen, zu erfahren, quasi wie diese Dokus, also von uns zu erfahren, was uns geprägt hat, um sich vielleicht selbst besser reflektieren zu können und schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Ja. Das kann auch sein, dass es nicht so interessant ist, dass es nicht gut ankommt, dann ändern wir es wieder, aber so ist es eben, wenn man Sachen macht. Okay, so viel zum Rahmen, zu den Rahmenbedingungen. Drei Dinge, die mich auf Bezug des Berufs geprägt haben.
Drei Dinge, ich wollte schon Menschen dazu schreiben. Also drei Chefs oder so, aber ich habe jetzt gesagt, drei Dinge. Es kann ja auch ein Chef sein oder so. Bin ich gespannt jetzt.
Okay, also wir machen das jetzt ungeschnitten. Das heißt, die Zeit, die ich jetzt überlege, die mehr habe ich nicht.
Ist auch der Sinn und Zweck davon gewesen,
ja,
dass er eben nicht weiß, was ich ihm frage, dass er sich nicht darauf vorbereiten kann.
Okay, also eine Sache fällt mir auf jeden Fall ein. Als allererstes, vielleicht komme ich dann auch auf die anderen zwei, die ich erzählen kann. Also ich habe in meinem letzten Anstellungsverhältnis in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich als Projektleiter tätig war. Und da hatte ich einen Westafrikaner im Team, der kam aus Burkina Faso und war Fußballprofi, bevor er dann umgeschult hat zum Elektroniker. Der war immer in dieser Firma, also der hat nicht fließend Deutsch gesprochen, aber dafür hat er 10 andere Sprachen noch gesprochen, fließend. Also von Spanisch über Französisch, über Italienisch, über Englisch, hat er wirklich alle Sprachen und auch Deutsch. Nur in diesem einfachen Umfeld, das in so einem Handwerk eben oft entsteht durch die Leute, die da arbeiten, hat er, nicht von allen, also da gab es, ich will niemandem zu nahe treten, aber es gab ein paar, die ihn nicht so gesehen haben und die ihn vielleicht auch nicht so sehen wollten. Und dadurch wurde da immer relativ schlecht über ihn gesprochen. Ich hatte aber ein gutes Verhältnis mit dem und der hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Weil das ein Mensch ist, der keine Grenzen sieht. Also es gibt keine Grenzen. Ich bin dort gewesen und da habe ich ja schon etwas Entwicklung hinter mir gehabt, aber der hat mir nochmal gezeigt, dass ich hier in Deutschland alle Möglichkeiten habe. Also der ist aus Westafrika, ist aus einer guten Händlerfamilie gekommen. Also die haben da eine Monopolstellung im Vertrieb von Lastkraftwagen gehabt in ganz Afrika. Also nicht als auf dem Kontinent. Also die haben auch viel Immobilien dort und es ist nicht die Situation, dass der aus einer Lehmhütte irgendwo gekommen ist und irgendwo im Dschungel oder so. Nee, der die hatten unternehmerischen Erfolg. Also dem wurde geprägt durch die Arbeit seines Vaters, der ist dann in einem Autounfall gestorben. Seine Mutter hat die Geschäfte übernommen.
War der vor dir schon bei der Firma?
Oder ja, ist der war auch schon vorher da in der Firma. Und ich bin aber dann als Projektleiter da hingekommen, obwohl ich ungelernt war. Und er war Elektroniker. Und auf alle Fälle hat der mir sehr viel beigebracht. Und ich habe mir gedacht, was mache ich in meinem Leben? Wir sind immer eine Stunde nach München gefahren, eine Stunde zurückgefahren zu den Projekten. Und dann saß ich mit ihm und dann habe ich ihm so erzählt, dass ich mich weiterentwickeln will und das irgendwie. Und der hat dann einfach gesagt, was ist mit dir? Geh doch zur Schule. Dann sage ich, was zur Schule? Ich bin hier in der Arbeit, wie soll ich jetzt noch zur Schule gehen? Dann habe ich gesagt, du kannst alles machen. Du kannst Abitur machen, du kannst Techniker werden, da war mal im Gespräch, dass ich Management für Musiker machen könnte, weil er auch sehr gerne Musik macht und da auch Leute kennt und er wusste, dass ich gut organisieren kann. Das war auch eine Idee. Und da wurde darüber geredet, um welche Schulen. Da habe ich angefangen, mich darüber zu informieren, dass es ja Abendschulen gibt, wo man sich anmelden kann und Dinge nachholen kann.
Fernstudium.
Genau. Und sich weiterentwickeln und sich qualifizieren, um weiterzumachen. Und zum damaligen Zeitpunkt dachte ich, es ist eine gute Idee, Karriere machen zu können mit Dingen, die ich mir dazu beibringe. Also ist das Ende vom Lied gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich Projektleiter. In der Firma mag ich aufsteigen. Ich will irgendwann da eine größere Führungsposition haben, weil ich mich gut verstanden habe, auch mit auf der Führungsebene und ich da ein großes Potenzial gesehen habe. Und dann habe ich mich angefangen hinzusetzen abends und habe Abendschule gemacht. Na klar, das ist kein Studium mit Bachelor oder Master, aber es ist eine gewisse Qualifikation. Man hat am Ende ein Zertifikat und man kann mit diesem Zertifikat dann auch irgendwo hingehen und sich vorstellen und darüber sprechen, was man da macht. Und das war für mich eine komplette Erneuerung. Weil ich auf einmal, das war dieses Raster, Schule beenden, Ausbildung, keine Arbeit Schule finden. Mehr, ja. Keine Schule mehr, das war's.
Nichts mehr lernen.
Genau. Und der hat mir auch immer das erste Buch gegeben, das ich in meinem Leben gelesen habe. Also wirklich gelesen habe, weil ich es wollte. Der reichste Mann von Babylon heißt es. Und das hat er mir gegeben, das habe ich bis dahin wahrscheinlich noch 15 anderen empfohlen. Jeder, der überhaupt gar kein Buch gelesen hat und wirklich sich überhaupt nicht mit irgendwelchen Dingen, was Finanzen angeht, auseinandergesetzt. Wirklich, das ist das allererste Buch, das man lesen sollte. Deswegen habe ich das von dem ja auch bekommen. Er hat es genau dem Richtigen gegeben. Wenn man das jemandem gibt, der schon ein bisschen was gelesen hat und schon ein bisschen Ahnung hat, macht das natürlich keinen Sinn. Aber dieser Typ, der hat mich extrem geprägt und der hat mir dann, das war der Startschuss, in dem ich angefangen habe, alles über den Haufen zu werfen und über alles nachzudenken. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dort sogar gekündigt habe, und alles auf Rot gesetzt habe und einfach ein Studio aufgemacht habe für Personal Training, weil das war, wo ich mich immer am wohlsten gefühlt habe, eben was mit Leuten zu arbeiten. Genau. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich habe dieses Studium fertig gemacht und habe dann.
Was war das für ein Studium? Was
Vertrieb und Marketing. Okay. Und habe dann nochmal ein Studium angefangen, direkt im Anfang. Ich mir gedacht, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Das ist ja das Nächste. Das hat er mir auch beigebracht, wie viel Zeit wir eigentlich haben. Der hat es vorgelebt. Der hat Container gemacht, für nach Afrika zu schicken, hat Autos da eingeladen, hat Waschmaschinen eingesammelt, hat Reifen eingesammelt und hat lauter Sachen damit und hat diesen Container quasi dann seinem Cousin geschickt nach Afrika und der hat dann diesen Container verkauft. Und dann hat dieses Container bestücken hier kaum was gekostet, weil die Leute alles wegschmeißen. Und der hat die ganzen Sachen eingesammelt. Der hat die Sachen über Nacht eingesammelt. Das heißt, der hat 10 Stunden bei uns in der Firma gearbeitet, hat sich ins Auto gesetzt und hat in ganz Bayern die ganzen Sachen eingesammelt, hat die in einen Container gepackt, hat die nach Afrika geschickt. Da hat sie sein Cousin verkauft, gewinnbringend verkauft. Da hat ein Container gleich 20.000 Euro gebracht. Das hat er nebenbei gemacht. Der ist oft morgens um 5.30 Uhr, wenn ich in die Firma kam, im Auto gelegen und hat da geschlafen. Ein wahnsinnig intelligenter Typ. Der ist jetzt Elektrotechniker. Also der hat die Technikerschule gemacht auf Englisch in München und arbeitet jetzt als Techniker in München. Und war in dieser Firma aber immer komplett der Handlanger. Hat dort die Sägen sauber gemacht, hat da zusammengekehrt und ihm war das völlig egal. Der hat nie ein Wort gesagt. Der hat gesagt, wenn die mich so sehen, dann soll das so sein. Ich konzentriere mich auf mein Ziel und hat auf dieses Ziel hingearbeitet. Und wie gesagt, arbeitet jetzt als Techniker. Also das ist jetzt eigentlich eine Story über jemand anderen gewesen, aber der hat mich halt einfach
eine Person, die wurde
maximal geprägt. Ja. Ich will jetzt nicht über jeden so ausführlich reden, weil das den Rahmen sprengen würde. Aber es gibt sicher noch zwei andere. Zum anderen dieser Chef dieser Firma zum Beispiel, der hat mich auch sehr geprägt, weil der mir gezeigt hat, dass man seine Geschäfte auf Eigenleistung aufbauen sollte. Also keine Schulden unbedingt in Kauf nehmen muss, sondern mit cleverem Handling auch Unternehmen aufbauen kann, die gewinnbringend wirtschaften. Und der hat es einfach geschafft, aus einem Ein-Mann-Betrieb ein sehr gut und sehr stabiles mittelständisches Unternehmen aufzubauen, das für Automobilhersteller arbeitet. Und hat das eben auch mit wahnsinnig viel Arbeit und Cleverness auf die Beine gestellt. Und da habe ich eben gesehen, du musst dich nicht selbstständig machen und 20.000 Euro aufnehmen oder 100.000 Euro aufnehmen, um ein Geschäft zu entwickeln und das dann abzubezahlen. Du kannst auch hergehen und clevere Wege gehen. Und und wenn du dir ein paar Gedanken machst, dann kannst du auch ein Geschäft aufbauen mit weniger Kosteneinsatz und kannst es gesund aufbauen und musst es nicht künstlich in die Höhe schießen. Da hat der mich auf jeden Fall extrem geprägt. Und dann die dritte Person.
Du beschränkst dich vielleicht auf die drei Personen, vielleicht irgendein Erlebnis oder irgendwas, was du noch erlebt mal in deinem, weiß nicht, was du mal gehört hast, auf Bezug Beruf.
Ja, ich muss es ja auch teilen wollen. Also es gibt, mir fällt schon noch mal was anderes ein, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt mit allen teilen. Mit den ganzen Leuten, die hier zuhören. ist schwierig. Vielleicht setzen wir das nochmal nach hinten, dann kann ich nochmal überlegen. Und dann wird er sicher noch mir noch die dritte Stelle einfallen.
Gut, weil wir hier, du hast jetzt gerade in dem Punkt, wo dich geprägt hat, jemand Sachen schon erwähnt, was ich mir jetzt halt Punkt 5 auf die Agenda geschrieben habe, unter den heißen Tipp. Bevor man sich selbstständig macht, diese Tipps sind für Unternehmer, die auch gerade dabei sind, ihr eigenes Business zu starten oder schon das eigene Business schon starten, jetzt relativ am Anfang sind oder sich einfach für Unternehmer interessieren. Wenn man sein eigenes Business aufmacht, dann sollte man genau im Vorhinein überlegen, was man machen möchte. Genau die Planung mal, was braucht man. Wie viel Kapital muss man es unbedingt auf Schulden aufbauen? Brauche ich Geschäftspartner, die vielleicht was anders machen können wie ich?
Ja, genau. Was kann ich tun, um das Geschäft zum Laufen zu bringen? Ja. Und wen brauche ich noch, der mir da hilft? Und wie kann ich den entweder einbinden in mein Geschäft? Oder wie kann ich den motivieren, mir zu helfen? Richtig. Was habe ich für Ressourcen vor allem auch? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Grafikbüro aufmachen will oder ein Werbebüro aufmachen will für Printmedien, ja, habe ich dann auch die Kontakte, diese Grafikprogramme zu lernen, kann ich die schon oder habe ich die Computer dafür oder...
Auch die Drucker, hast du das ganze Material.
Genau.
Also der Punkt, wo ich dir jetzt als heißer Tipp hergenommen habe, war die Planung, bevor man sich selbstständig macht. Da sind auch natürlich Punkte drinnen, welchen Bereich deckt man ab? Was ist der Unterschied zwischen meiner Firma oder die Firma, die ich gründe, zu den anderen? Wie bin ich denen im Vorteil? Was bringe ich meinem Verbraucher? Das sind alles so Gedanken. Und was ich auch noch als Tipp mitgeben kann, vielleicht auch das Ganze betriebswirtschaftlich ein bisschen anschauen, sich Zahlen anschauen. Was kostet das Produkt im Endeffekt? Für was muss man es verkaufen, das Produkt? Dass man immer noch im Gewinn ist, theoretisch.
Ja. Vor allem finde ich wichtig, dass man in Relation setzt, worin bin ich gut und wie kann ich das Geschäft tatsächlich so entwickeln, dass es ein richtiges Unternehmen wird. Weil die meisten, die sich selbstständig machen, machen das, weil sie irgendeine Sache sehr gut können. Und das ist eine nette Geschichte, wenn du was gut kannst, weil zumindest ist dann das Produkt nicht schlecht. Ob das eine Dienstleistung ist oder ein...
Sogenannte Spezialisten eigentlich in dem Bereich.
Genau. Dann ist man ein Spezialist. Nur das Problem ist, dass das tatsächlich nur 20% sind von dem, was man machen muss im Alltag. Es reicht nicht, in irgendwas gut zu sein. Man muss ja alles andere auch noch können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem ersten Unternehmen, bei Natürlich Fit, ein Training mit jemandem gemacht habe, hat das 20% von meinem Tag ausgemacht. Danach habe ich die Buchhaltung gemacht, habe Rechnungen geschrieben, habe Posts gemacht für Facebook, Posts gemacht für Instagram, habe Trainingspläne geschrieben, habe E-Mails beantwortet. Also ich könnte die Liste noch länger machen. Da ist man nicht nur Trainer zum Beispiel, sondern eben auch Werbespezialist und muss sich mit Sachen auseinandersetzen wie irgendwelchen Druckarbeiten oder sowas, ja, oder wie
Designs
und Logo erstellen und Produktmanagement. Ich habe ja Produkte erfinden müssen. Also wie erfindet man Produkte? Wie erfinde ich eine Dienstleistung? Wie vermarkte ich das? Also das sind ja Sachen, das hat nicht nur was mit Training zu tun, sondern es ist in jeder Firma so. Ja. Wenn ich einen Kaffee aufmachen will zum Beispiel, das nehme ich immer ganz gerne als Beispiel, weil ich eben schon seitdem ich ein Kind bin mit der Gastronomie zu tun habe. Wenn ich einen Kaffee aufmache und das 20 Plätze hat und mein Kaffee 2,50 kostet, wie viel Kaffee muss ich verdienen, damit ich mir Personal leisten kann, damit ich nicht 7 Tage die Woche in dem Kaffee stehen muss?
Ja, klar.
Und wie recht, also es reicht nicht, ein geiles Kaffee aufzumachen. Ich hätte auch super Ideen, einen Kaffee aufzumachen. Schöne Kissen und blibla und lecker Kaffee und lecker Tee. Sicher besser als bei allen anderen. Nur Liebhaberei bringt noch lang keinen langfristigen Erfolg. Und das Problem ist nun mal...
Viele Unternehmer sind eben Liebhaber.
Genau. Das sind einfach Liebhaber und Idealisten. Ah, ich will das, nein, ist mir egal, ich nehme den teureren Kaffee, den verkaufe ich, weil das ist mir wichtig, dass der eine bessere Qualität... Das ist eine super Idee. Nur musste sich das auf den Preis niederschlagen. Und wenn den Preis niemand bezahlt zum Beispiel, also wenn jetzt ein Kaffee anstatt 2,50, der von einem Discounter ist und eine Marge hat von 300%, ich aber jetzt einen Kaffee kaufe aus Niederbayern, von irgendeinem, der nur 3 Kaffeepflanzen hat und da kostet mich der Kaffee 10-mal mehr, ja, dann muss aber auch der Kaffee 25 Euro kosten. Und das machen dann die Liebhaber meistens nicht. Die sagen, ja, ich muss jetzt den Galle Eichenbach. Und die recherchieren auch nicht oder die rechnen auch nicht nach. Die sagen einfach, ja, jetzt muss ich den gleichen Preis machen, weil sonst zahlen die Leute das nicht. Und da geht es dann ins Marketing, da geht es dann ins Betriebswirtschaftliche. Und das ist eben das große Problem, dass dann sehr viele Selbstständige entstehen, die von morgens bis abends rackern und sich beschweren, dass sie so viel Steuern zahlen müssen. Ja. Das ist das Problem, weil sie einfach nicht richtig kalkuliert haben, ihr Produkt vielleicht nicht so viele Probleme löst, wie sie gedacht haben. Also die Leute nicht bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben, ihr Marketing nicht stimmt. Und das ist nur ein Beispiel der Gastronomie, aber das kann man in jegliche Branchen verschieben. Was macht mein Unternehmen in 10 Jahren? Wie will ich darstellen und wie viel Entwicklungspotenzial habe ich? Das ist eben ganz entscheidend, finde ich.
Ja, stimmt. Ja, das war der Punkt 5. Das war unser letzter Punkt.
Ja, ich bin jetzt noch einen Punkt
schuldig.
Einen schuldig.
Wollt ihr nicht drauf rumhacken?
Okay, vielleicht kann ich einen... vielleicht der Vater von einer ehemaligen Freundin von mir, der Geschäfte gemacht hat in ganz Europa und mir dadurch, dass er eben in ganz Europa unterwegs war und mit vielen Geschäftsleuten zu tun hat, mir Informationen mit nach Hause gebracht hat, die ich nie hätte aus erster Hand erfahren können. Dinge, die das Unternehmertum angeht. Also der hat zum Beispiel sich nicht hingesetzt und hat ein Café aufgemacht oder hat eine Sache irgendwie, dem sein Job war eigentlich nur zu vermitteln zwischen verschiedenen Leuten. Der hat sehr gute Kontakte, hatte auch gute Ideen und hat investiert in ein Unternehmen,
ja,
und hat für diese Unternehmen, die er dann investiert hat, auch denen geholfen, Kontakte zu bekommen und hat da vermittelt und hat Produkte eben angeboten, ist mit denen und hat da diesen
Netzwerk praktisch,
genau,
mal aufgebaut.
Genau. Und hat da eben in ganz Europa, hat wirklich hunderte tausend Kilometer im Jahr gerissen in seinem Auto und hat da eben mir gezeigt, wie teuer Informationen sein können und wie wichtig Informationen sind, ja, und Cleverness wichtig ist. Und das ist der Unterschied, das ist eigentlich das Learning. Das Hauptlearning ist eigentlich, es ist nicht entscheidend, wie schnell du eine Schraube irgendwo reinschrauben kannst, um erfolgreich zu werden. Es ist entscheidend, wie effizient diese Schraube reingedreht wird. Also Du kannst mit einem Mensch die ganze Zeit machen und der ist blockiert. Oder du kannst zum Beispiel eine Maschine bauen, die dann da steht und diese Schraube die ganze Zeit reindreht.
Ja.
Also es ist nicht entscheidend, dass du 10 Stunden an irgendeiner Sache arbeitest. Es ist entscheidend, dass du die richtigen Ideen hast, die richtigen Schritte in die Wege leitest und dann die Sache für sich arbeiten lässt. Natürlich ist es wichtig, da zu sein, natürlich ist es wichtig, Präsenz zu zeigen, aber es ist auch wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass du es dir leisten kannst, einen freien Kopf zu haben, um bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dich nicht den ganzen Tag hinzustellen und die Schrauben reinzudrehen. Da kann ich jetzt wieder, um nochmal ein bisschen praktischer zu werden, fürs Studio zum Beispiel, wenn ich so weitergemacht hätte, wie ich gemacht habe, da habe ich in der Woche 20 Termine gehabt und habe von Montag bis Sonntag gearbeitet. Wenn ich das so gemacht hätte, weitergemacht hätte, hätte ich das Studio nicht weiterentwickeln können. Da hätte ich nur noch mit Leuten gearbeitet, ich hätte mein Backoffice nicht machen können, ich hätte langfristig wahrscheinlich das Ding zusperren müssen, weil ich fertig gewesen wäre. Ja. Dann habe ich mich zurückgenommen, habe nachgedacht und baue jetzt das Studio neu auf und versuche, und ich werde in Zukunft mehr Zeit haben, um nachzudenken und das Studio besser aufstellen, damit die Mitglieder zufriedener sind, ich zufriedener bin und die Entwicklung, ja, das Entwicklungspotenzial da ist. Weil es darauf ankommt, richtige Entscheidungen zu treffen und die voranzubringen und nicht einfach nur zu arbeiten wie ein Verrückter. Das ist eben wichtig und das passt vielleicht auch zusammen zu dem Thema, das wir vorher hatten, dass die Selbstständigen als Experten in eine Sache reingehen und eben nicht diesen unternehmerischen Gedanken fassen. Einfach sagen, sie müssen halt die ganze Zeit nur arbeiten.
Genau. Okay, super.
Wir haben uns vorgestellt, dass wir den Podcast so beginnen, dass ich ein Zitat vorbringe und kurz darüber spreche, nochmal das Intro mache. Wir dann über die Themen sprechen, je nachdem, wer die Themen erarbeitet hat. Wie gesagt, heute war das der Fabi. Nächstes Mal werde ich das sein. Und das Outro, haben wir uns vorgestellt, macht dann auch immer der Fabi. Der hat jetzt nochmal die letzten Sekunden Zeit, um euch zu verabschieden. Ich sage jetzt schon mal ciao. Wir haben es tatsächlich geschafft, es sind 56 Minuten. Wir haben eigentlich gedacht, wir machen so eine Viertelstunde am Anfang.
Viertelstunde.
Ja, nicht zu viel, weil wir wissen ja nicht. Jetzt haben wir es tatsächlich eine Stunde. Ich bin mal gespannt, wer sich das alles anhört. Ich freue mich natürlich, wenn es jemand ist. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Kommunikationsmöglichkeit finden, wie wir von euch hören.
Freuen uns natürlich auf jedes Feedback.
Ja, genau, das ist ganz wichtig. Wir arbeiten am Ton. Wir werden uns verbessern. Wir wollten nur jetzt mal eine Sache rausbringen, weil das wird jeder, der selbstständig ist, wissen. Wer nicht anfängt, der kann sich nicht weiterentwickeln. Gut, mit der Weisheit lasse ich euch jetzt mal hier raus. Ich sage ciao und der Fabi hat jetzt noch das letzte Wort.
Die letzten Worte von mir. Es freut mich, dass wir hier weitermachen können. Ich hoffe, es hören ein paar auch. Und lasst es uns wissen, wenn es euch gefällt. Lasst es uns wissen, wenn es euch auch nicht gefällt. Daran arbeiten wir. Und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao.